Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Am 21. November 1811 hallten zwei Pistolenschüsse durch die herbstliche Stille am Ufer des Berliner Wannsees, als der Schriftsteller Heinrich von Kleist zuerst Henriette Vogel und dann sich selbst erschoss. Heute, am 200. Todestag von Kleist, erinnern wir an diese rätselhafte, exzessive und tragische Figur. Kleists Person und sein gehetztes Leben stehen im Fokus des Gesprächs von Heini Vogler mit Adam Sobocinski. Der Feuilleton-Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit hat soeben ein Essay publiziert mit dem Titel »Kleist vom Glück des Untergangs«.
Adam Sobocinski, wie sah denn dieser Heinrich von Kleist eigentlich aus? Was hattet ihr für eine Physiognomie?
Er war einigermaßen groß, wenn mich nicht alles täuscht, sowas wie 1,75 Meter. Er war wohl untersetzt, also für seine Zeit relativ groß, aber jetzt auch nicht kein Riese. Er war wohl untersetzt, nach dem, was man weiß, also ein bisschen dicklich und hatte so eine Art Kindergesicht. Andererseits weiß man natürlich, dass er eine sehr gute Konstitution hatte, also man darf ihn sich nicht behäbig vorstellen. Er war ein großer... ja, Wanderer, würde man sagen. Also er ist ja zweimal zu Fuß etwa 250 Kilometer gegangen von Paris aus an die Atlantikküste. Also er war jemand, der auf jeden Fall sehr, heute würde man sagen, sportlich war.
Also ein robuster Mensch, vielleicht entgegen den Erwartungen. Man erwartet ja die sanfte Dichterseele da in diesem Menschen. Was hat er denn für ein Temperament? Was waren seine Charakterzüge sonst? Was vervollständigt das Bild dieser Person?
Na, man darf ihn sich nicht vorstellen als allzu empfindliche Dichterseele. Also, dass der natürlich empfindlich war, ist ja vollkommen klar. Aber wenn man ihn als Charakter beschreiben möchte, würde man sagen, dass der, ja, fällt einem vielleicht zuerst ein Extrem. Nicht? Er war völlig extrem. Er konnte sehr, sehr freundlich sein, das wird auch immer wieder gesagt. Aber er konnte unfassbar zornig, exaltiert und sehr, sehr gereizt reagieren auf seine Umwelt. Man könnte sogar sagen, dass er es seinen Menschen, mit denen er zu tun hatte, alles andere als leicht gemacht hat. Er war ein ziemlich unmöglicher Mensch sogar. Ja, also um es jetzt mal zu veranschaulichen, beispielsweise war er jemand, der sehr gerne zum Duell aufgefordert hat. Ja, also beispielsweise ja Arbeitskollegen, er war ja, arbeitete ja auch als Journalist und sowas, und dann kamen die Finanzen durcheinander und dann hat er seinen Freund Adam Müller zum Duell aufgefordert. Unter anderem.
Wie ging das aus?
Es ist gar nicht dazu gekommen, weil die Freunde das verhindert haben. Er hat immer wieder versucht, sich mit Leuten zu duellieren, aber das wurde verhindert. In letzter Sekunde sehr häufig. Also er fühlte, es war jemand, der sehr stark in seiner Ehre sehr schnell gekränkt werden konnte. Man darf ja nicht vergessen, er ist ja Aristokrat, nicht? Die Kleists sind eine ganz berühmte Familie aus Frankfurt-Oder, die Frankfurt an der Oder, die auch eine ganz starke militärische Tradition haben, nicht? Und so Ehrgefühl darf man dann natürlich nicht verletzen.
Was hat er für eine Selbsteinschätzung? Er hat von sich gesagt zum Beispiel, ich passe nicht unter die Menschen. Also war er denn menschenscheu oder ist das zu grob und zu undifferenziert?
Ja, das hat man sich immer gedacht, ja. Das ist das, was früher immer gesagt worden ist. Kleist, der einsame Mensch und sowas. Natürlich hatte er etwas Existenzielles. Er hatte immer wieder gesagt, dass er nicht gut unter die Menschen passt. Das hatte er gesagt. Oder auch, dass er die Menschen nicht mag. Diese Formulierung gibt es immer. Und das hat dann ein bisschen dazu geführt, dass man das Gefühl hatte, dass er immer Abstand genommen hat von denen. Die Wahrheit ist eine andere. Er war immer mit Menschen zusammen. Er war eigentlich so gut wie nie alleine, um es sozusagen so zu formulieren, sondern es gibt ein enges Freundschaftsnetz, was sich aus seiner frühen Militärzeit, er war ja als 14-Jähriger eingezogen, um gegen Frankreich zu kämpfen. Und in dieser Militärzeit machte er eigentlich Freundschaften, die sein Leben lang hielten, etwa mit Ernst von Pfuhl, der dann später preußischer Ministerpräsident wurde, oder Pfuhl heißt er, Ernst von Pfuhl, pardon, oder ja, also ganz, ganz viele. Und dann natürlich die Familienbande, nicht? Da gibt's ganz, ganz viele Verwandtschaftsverzweigungen, mit denen er es zu tun hat. Er war schon wahnsinnig unstet, nicht? Es gibt ja, er ist ja jemand, der unglaublich viel gereist ist. Irgendjemand hat das mal ausgerechnet, man kommt auf eine ungeheure Kilometerzahl. Das ist eigentlich wahrscheinlich der einzige Schriftsteller oder einer der ganz, ganz wenigen, die zeitlebens, bis auf eine ganz winzige Ausnahme in Berlin, mal keinen festen Wohnsitz hatten. Der lebte eigentlich nur in Gasthäusern und manchmal auch so zwischenmietmäßig, so mal zwischendurch irgendwo. Aber der war dauernd rund um die Uhr unterwegs, nicht? Und verprasste damit natürlich auch wahnsinnig viel Geld, nicht? Das darf man auch nicht vergessen.
Also ja, der war nicht sehr typisch für seine Zeit. So mobil waren andere nicht. Also wenn er da so rumreist und so rumkommt überall.
Na, Kleist war nicht sonderlich wohlhabend. Ja, die Familie war einigermaßen verarmt, weil der Vater von ihm nicht besonders tüchtig war, beziehungsweise mit dem alten Fritz, mit Friedrich II. Sich überworfen hatte. Aus welchen Gründen auch immer, weiß man jetzt alles nicht hundertprozentig genau. Aber die Familie jedenfalls war nicht sehr reich. Es gab ein kleines Vermögen, das er in der Familie, und das hatte er immer von seiner Schwester abgezogen, seiner Halbschwester, Ulrike. Und er war ein großer Schnorrer. Ja, so muss man sich das vorstellen. Aber er hatte ein typisch aristokratisches Verhältnis zu Geld. Nämlich er kannte nur die Ausgabenseite. Ja? Er konnte nur verprassen und da sozusagen sehr, sehr maßlos sein. Aber wenn Sie fragen, ob er sehr typisch ist, was die Reisetätigkeit anbetrifft, ganz untypisch war es nicht. Es war vielleicht in dieser Exzentrizität so weit getrieben wie er, was den unsteten Lebensweg anbetrifft, hat es keine. Aber es gab, im Übrigen sprach man um 1800 tatsächlich schon von so Leuten, die nannte man Projektemacher. Das nannte man auch tatsächlich. Heute sagen wir das ja auch wieder. Ja,
also jemand
macht irgendwie Projekt, ja, also irgendetwas. Ja?
Deswegen ein Freelancer und, irgendwie. Ne?
Genau, sowas. Und diesen Begriff gab es kurioserweise in der Zeit auch. Ja, und, man muss ihn sich als Projektemacher vorstellen, weil er also unendlich viele Dinge angefangen hat und dann wieder hat fallen lassen. Er war Journalist unter anderem, ja, hat Berliner Tageblätter gegründet, eine frühe Tageszeitung in Berlin, so ein Boulevardblatt eigentlich, fast schon so etwas wie, ja, so ein Hetzblatt, ja. Und oder dann auch ein Kunstmagazin, ein sehr edles. Dann hat er sich als Schriftsteller natürlich, wie wir alle wissen, versucht. Da ist er auch in Erinnerung geblieben, nicht wahr? Aber er wollte ja auch Bauer werden mal zwischendurch und ist ja. Im Übrigen dann in die Schweiz, nicht?
Wir kommen dann noch darauf zu sprechen. Zurück zum Geld noch. Materiell wäre er wahrscheinlich gesichert gewesen. Er hätte sein Auskommen gehabt, wenn er jetzt vielleicht ein bisschen bescheidener gewesen wäre. Oder wie war das?
Ja, grundsätzlich hat er ein kleines Vermögen, aber... Und er wäre ohnehin, hätte er eigentlich überhaupt kein Problem gehabt, wenn man sein Lebensumfeld sich anschaut. Fast alle seine engeren Freunde haben Karriere gemacht im preußischen Staat, ja, und mitunter auch außerhalb. Er gehörte einer privilegierten Klasse an in Preußen. Das heißt, von vornherein, ihm stand alles offen, ja, eine Militärkarriere, eine Staatskarriere. Das Problem war, dass er es seiner Umwelt immer wieder tatsächlich dann sehr, sehr schwer gemacht hat. Ja? Also, um ein Beispiel zu bringen, vielleicht ist das ja ganz interessant, er wird dann irgendwann auch wieder einer dieser Lebensstationen, die so wirklich faszinierend sind. Nach langen Irrwegen wird der preußische Hof nochmal sozusagen gnädig zu ihm und schickt ihn dann nach Königsberg, also weit in den Osten. Er soll sich mit Ökonomiereformen beschäftigen.
Also als Beamter dann, ja?
Als Beamter, nicht? Und dann zieht er auch nach Königsberg, hat dann so, muss dann irgendwie so Vorlesungen hören und...
Das war die Stadt Kanz, ja?
Ja, und er hörte Vorlesungen bei Ökonomiereformern, ja, bei einem gewissen Kraus, so hieß der, aber hat dann sehr bald, nicht, ganz früh fängt es an, dass es ihm dann schwierig wird und hat er keine Lust so richtig, sich damit dann auseinanderzusetzen, dann ist ihm das zu sehr so ein klein, nicht, und dann erfindet er, das ist relativ klar, nicht, erfindet er irgendwelche Krankheiten, ja, ist ganz typisch, nicht, dass er dann irgendwie, hat er irgendwelche Magenbeschwerden, angeblich Unterleibsschmerzen ohne Ende, nicht, also kurz vorm Sterben eigentlich, solche Situationen gibt es immer wieder, nicht, und in Wahrheit dichtet er, ne? In der Wahrheit schreibt er da sozusagen Literatur und hat einfach keine.
Er hat das irgendwie Lust, so kaschiert, ja? Dann mit Simulationen von Krankheiten.
Ja, so. Ja, klar.
Jetzt zurück aber nochmals, er wurde ja dann Soldat. Das war naheliegend, ein Adliger hatte diese Option, Soldat oder Beamter. Und wie viel Herzblut war dahinter, als er sich da eben gemeldet hat beim Militär?
Ach, der war ja, wie viel Herzblut? Also ich meine, es war der vorbestimmte Weg, nicht? Das ist das, was man. Wenn man aus dieser Schicht kommt und 14 wird und so, ist das natürlich auch erst einmal eine finanzielle Absicherung, ja, für die Familie. Man kann dann sozusagen zum Militär und ist ja dann auch nicht Fußvolk, ja, sondern ist von vornherein ganz, ganz schnell auch Vorgesetzter.
Also Offizier geworden.
Ja, genau. Und wobei, das sind ja nun keine riesigen Einheiten, also er wird schon auch ganz unmittelbar im Kriegsgeschehen beteiligt sein, unter anderem bei der Rückeroberung von Mainz ist er dabei, wo auch Goethe sich die ganze Szenerie beschaut und so, ja, was auch ganz, eine ganz interessante Episode ist. Also jedenfalls, er will ja dann irgendwann nicht mehr, ja, nach 6,5 Jahren ungefähr hört er auf dann und dankt ab und beschwert sich über die friedrizianische Armee und das Militär. Und das hatte sehr gute Gründe, ja. Das lag nicht an irgendwie so etwas wie einem ausgeprägten Antimilitarismus bei Kleist. Das war etwas, was man zwischenzeitlich sich so ein bisschen zurechtgedacht hat. Aber er schreibt, ganz explizit, dass der jetzige Zustand der Armee ihm überhaupt nicht zusagt, ja. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die preußische Armee, anders als die französische zu der Zeit schon, wegen der Revolution, die preußische Armee bestand halt nur aus so abgewrackten Söldnern, ja, die man sozusagen zwingen musste, ja.
Ein bisschen unzivilisierter Haufen irgendwie.
So ja, man musste strafen, sagen, ja. Nicht? Man musste strafen, man musste unglaublich gewalttätig werden, und das lag ihm dann tatsächlich nicht, weil das ein verrohter Haufen war, ja, und dieses Militär, und das war auch der Grund, warum es so erfolglos war zu dieser Zeit.
Ohne zu psychologisieren jetzt zu stark, aber ich möchte nochmals zurückgehen, auch wieder einen Schritt, Sie allen im Sauseschritt, durch die Biografie von Kleist. Die Familie möchte ich nochmals anschauen mit Ihnen zusammen, Adam Sobocinski. Kleist ist ja aufgewachsen mit 5 Geschwistern und 2 Halbgeschwistern. Und davon waren 3 Mädchen, also ein weiblich geprägter Haushalt. Hat das irgendwie abgefärbt auf die Person von ihm?
Ja, das kann man schon vielleicht sagen. Da muss man natürlich viel Psychologie mit reinstopfen, denn wir wissen so wenig darüber, ja. Wir haben ja, das darf man nicht vergessen, nur Briefe von Kleist an andere, ja, die er erhalten hat. Die sind verschwunden, weil der dauernd unterwegs war und wahrscheinlich alles verbrannt und in Müll geschmissen hat. Was man aber sehen kann und ganz klar ablesen kann, also es gibt im Prinzip nur Briefe an Ulrike, seine Halbschwester. Ja, er hatte einen großen Briefwechsel auch zu seinem Bruder. Das weiß man, dass es den gab. Den gibt's nicht mehr. Also man weiß also ganz, ganz wenig. Was man allerdings mit Sicherheit sagen kann: Der Vater war ja ganz schnell, ganz früh vollweise gewesen, nicht? Nämlich als er in den Krieg gezogen ist.
Also der Vater ist schon 1788 gestorben.
Ja, ja, von dem hat er gewesen. Ja, ja, da hat er nicht viel von mitbekommen, nicht?
Und die Mutter übrigens auch noch, das vielleicht noch. Die Mutter ist auch sehr früh gestorben, dann 1793. Also er hat die Eltern sehr früh verloren.
Er hat die Eltern sehr früh verloren. Und dann gab's sozusagen natürlich, dann gab's so eine Tante, die dann, Tante Masso hieß die, die dann den Haushalt geführt hat mit den anderen. Und ja, ein weiblich geprägtes Haus, das stimmt gewiss. Und es gibt natürlich so etwas wie Vaterfiguren natürlich in seinem Werk, die kommen fast immer schlecht weg, schon in seinem ersten Drama, ja, die Familie Schroffenstein, sind die Väter diejenigen, die auf grausame Weise morden und gegen ihre Kinder gestellt sind und sowieso auch ganz häufig dann so schwache Figuren, die dann irgendwie immer wieder gestützt werden müssten, ja, auch Robert Giesgard, das ist so ein großes Heroendrama, da ist der Herrscher, der ist dann auch pestkrank. Es gibt so diese Form dieser etwas albernen Väter im Werk. Und das hat etwas Biografisches, ist das schon klar, ja? Das hängt.
Er vermisste wohl seinen Vater irgendwie und hatte keine richtige Vaterfigur, wo er sich abarbeiten konnte vielleicht.
Das kann sein, aber es kommt noch etwas anderes hinzu. Sein Vater war eben recht erfolglos gewesen. Ja, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, ja. Er war jemand, der seine Familie, also seine unmittelbare Familie in diesem ganzen Kontext der Kleists, ja, was eine Riesenfamilie ist, hat er die nicht gut hinterlassen und nicht gut aufgestellt. Das ist ganz wichtig.
Wie war denn sein Verhältnis zum weiblichen Geschlecht? Also, Sie haben schon die Halbschwester Ulrike angesprochen, die sehr wichtig war für ihn.
Naja, das ist natürlich ein ganz weites und interessantes Feld. Alles das, was man über Kleist und die Sexualität sagen kann, ist natürlich immer hochinteressant. Und aus gutem Grund, ja, weil da gibt's natürlich, wie redet man darüber, ohne gleich spießig zu werden? Also es gibt bei ihm so eine ganz große Geschlechterverwirrung, natürlich, das ist vollkommen klar. Das lässt sich überall ablesen, nicht? Seine Schwester Ulrike, mit ihr reist er herum und ist von ihr wahnsinnig irritiert, nicht? Weil er sagt über sie, ja, du hast ja nichts anderes als die Hüften von einer Frau. Der Rest von dir ist ja wie ein Mann, nicht? Und sie trägt Männerkleider.
Ja, dass
sie
androgyne Züge hatte.
Völlig androgyn, nicht? Der völlig androgyne geht, besucht Vorlesungen beispielsweise, ja? Das missfällt ihm alles ganz stark. Das mag er nicht, ja? Um sozusagen seine eigene Geschlechterverwirrung zu stabilisieren, ja?
Aber trotzdem hat die Frau ihn doch angezogen. Er hatte ja intensiven Kontakt mit ihr. Das ist ja, ja ein bisschen selbst, paradox vielleicht.
Ja, selbstverständlich, aber ich meine, das ist ja nun auch nicht so selten, nicht, dass wir uns an Leuten abreiben und auch wütend und aggressiv, die wir besonders lieben. Ja, also ich meine, so reich ist das Leben ja an Affekten, ja. Das kennen wir ja alle, dass gerade die schwierigen Beziehungen häufig die engsten sind. Ja, ja. Aber jetzt ganz kurz vielleicht noch, weil wir jetzt bei dieser Sexualitätsgeschichte sind. Er selbst ist jemand, der, damals gab es diese Begriffe gar nicht. Aus heutiger Perspektive, wenn man das bezeichnen will, klingt es fast schon dröge. Aber er hatte natürlich auch einen sehr starken Hang zu Männern, nicht wahr? Ernst von Pfuhl, enger Vertrauter von ihm, noch aus frühen Militärzeiten, ist mit dem reist er herum, nicht? Und es gibt also einen glühenden Liebesbrief.
Also eine homosexuelle Ader irgendwie.
Ja, würde man heute sagen, ja, ganz klar, nicht? Und das kann man auch, natürlich war es gefühlserwärmt ohnehin, diese Briefe in der Zeit. Also aber
die ganze
das
Romantik
schon,
spielt
das,
damit, ja.
Klar, aber er sprengt da schon jedes Mal, weil er ganz konkret wird, nicht? Er schreibt in dem Brief an ihm, nicht? Werd du mir Frau und Kinder und ersetzt ihn mir und zieh mit mir zusammen. Also das ist deutlicher, kann man es nicht machen. Ja?
Jetzt haben wir schon einiges gehört. Also er war ein Adliger von Herkunft, er war Soldat, er war Beamter. Robert Walser hat über Kleist geschrieben in seinem Kleist-Essay aus dem Jahre 1936. Dichten und Leben sollten in ein einziges, zusammenhängendes, glänzendes, bedeutendes fließen. Was sagt das über die Funktion des Schreibens für diesen Schriftsteller?
Das ist schon sehr interessant. Das ist auch ein bisschen das, was ich mir über Kleist zusammengedacht habe in meinem Buch. Denn das wird ja, will nicht zu theoretisch werden, aber das wird ja etwas, was man heute nur mit sehr sehr ungerne tut, ja, vom Leben auf das Schreiben gewissermaßen Rückschlüsse zu ziehen und umgekehrt. Bei Kleist habe ich aber das Gefühl, ist es tatsächlich so, dass sich diese Analogie doch sehr klar ergibt, ja.
Nehmen Sie es, ist schwer zu trennen, Leben.
Es ist schwer zu trennen.
Warum denn?
Das hängt ein bisschen damit zu tun, dass er auch Propagandaschriftsteller gewesen ist. Also jemand, der unmittelbar mit seiner Literatur wirken wollte in die Zeit hinein. Also, um das ganz gut zu sagen, Preußen wird ja besetzt von Frankreich und er möchte die Franzosen besiegen aus preußischer Sicht, ja, ganz klar. Und er überlegt sich, wie kann ich einen Volksaufstand organisieren gegen diese Besatzer?
Also ganz elementar strategisch, ja?
Ganz klar, ja. Also wenn Sie sich die Hermannsschlacht anschauen beispielsweise, das ist ein Propagandastück, ja, da tauchen dann die Römer auf und die Germanen, nicht? Das ist ganz klar, das eine sind die Preußen, die anderen sind die Franzosen und dann wird halt abgeschlachtet, ja, dann wird sich überlegt ganz genau, wie kriege ich die Römer da raus, nicht? Und mit so einer Politik beispielsweise der verbrannten Erde, ja, also dass man alles zerstört, selbst das eigene Land und die Brunnen vergiftet und Gräuelpropaganda veranstaltet und all diese ganzen Dinge. Also zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens war seine Literatur unmittelbar daraufhin bestimmt, gelesen zu werden als gewissermaßen Handlungsanleitung zur Gewalt.
Und inwiefern wurde das auch so rezipiert damals?
Na, es gab ja viele Schriften, die damals propagandistisch gewesen sind, da war er ja nicht der Einzige, aber er konnte damals sich keine Geltung verschaffen, da hat er sein eigenes Schreiben natürlich wahnsinnig überschätzt und das wurde ja weder dann aufgeführt noch richtig verbreitet, da hatte er auf die Propaganda zu stark gesetzt, er hätte vielleicht das Internet gebraucht oder so.
Das hat ihn wohl auch gekränkt, nicht irgendwie?
Ach ja, klar.
Dass das nicht aufgegangen ist, sein ganzer Lebensplan. Stichwort Lebensplan, das gibt's ja bei Kleist. Man sagt, er hätte so einen Lebensplan gehabt. Wie sah der aus, ganz kurz umrissen, Adam Sobocinski?
Am Anfang gab es den nicht. Er fängt ja dann, hört auf beim Militär zu sein und überlegt sich, naja, muss jetzt studieren, ja. Und das Studieren ist ein aufklärerischer Vorgang für ihn. Also ganz aus dem 18. Jahrhundert der Aufklärung eine abgerungene Idee. Durch das Lesen und das Schreiben werde ich ein glücklicher Mensch. Und durch das wissenschaftliche Bestreben kriege ich eine ganz klare Orientierung im Leben, nicht? Und durch diese Orientierung werde ich zufrieden. Und er gehört am Anfang, könnte man sagen, der Spätaufklärung an. Ja, also ganz, ganz preußisch, ganz klar. Da wird das Leben geordnet und die Funktion der Frau ist auch ganz klar bestimmt und auch des Mannes. Er verlobt sich ja mit Wilhelmine von Zenge, ja, so eine Nachbarstochter in Frankfurt-Oder. Und auch das passt in dieses aufklärerische Programm. Ja, er ist derjenige, so stellt er sich das vor, der einen Beruf sich aussuchen muss und dann aber gespalten ist in öffentliches und privates. Ja, so dachte man sich das damals. Und die Frau ist diejenige, die diese Spaltung heilt. Ja,
ja, so mit einem solchen Programm, da kann man ja nur neurotisch werden. Also das musste ja scheitern irgendwie.
Ja, das musste nicht unbedingt scheitern. Das musste scheitern, wenn man jemand ist, der dann ab einem bestimmten Zeitpunkt selbst nicht mehr an diese eigene Programmatik glaubt. Und das war bei Kleist natürlich der Fall, weil der natürlich viel zu intelligent war, als dass er sich so schubladenmäßig die Welt zusammen hätte stückeln können. Ja, und ganz einschneidend ist beispielsweise, er fährt mit seiner Schwester Ulrike, fährt er nach Paris, ja, und sieht dann ab einem bestimmten Zeitpunkt noch einmal eine Großstadt und eine Verwirrung auch auf den Straßen, ein Dreck und Gewalt und merkt, naja, so kleinbürgerlich, wie ich mir das hier zurecht denke, ist die Welt wahrscheinlich überhaupt nicht. Und da ist davon natürlich wahnsinnig irritiert und seine Literatur spricht ohnehin ganz gegen ein biedermeierliches Programm.
Wir haben darüber gesprochen, wie mobil eben Kleist war, wie viel er eigentlich von dieser damals kleinen, großen Welt doch gesehen hat. Wir können nicht umhin, die Schweiz ganz außen vor zu lassen. Also Kleist war ein Thun, das weiß hier auch jeder, 1802 und wollte da Bauer werden. Wie kam dieser Gedanke hoch? Das ist ja auch so was Seltsames.
Ja, es ist komisch, nicht? Der hatte natürlich so eine idyllische Ader zu dem Zeitpunkt, ja, und wollte sich zurückziehen. Und das gehörte noch natürlich zu dem Programm, was er sich als aufklärischer Idylliker, so könnte man sagen, zurechtgelegt hat. Ja, er wollte, dass Wilhelmine von Zengel, seine Verlobte, dann zu ihm kommt und dass sie gemeinsam dann so bäuerlich vor sich hinleben. Vielleicht dachte er schon, naja, kann ich da dichten? Im Übrigen, so ganz absurd ist die Idee gar nicht. Also es wäre durchaus denkbar gewesen, hätte man ein großes Startkapital gehabt, hätte man sich da so einsiedeln können. Also es gab ja diese Fälle, so ist es ja nicht. Aber also Wieland in Osmanstedt ist ja eine ähnliche Existenz, ja, der ist ja auch bei Weimar nicht ein großer, der ist ja auch abseits von irgendeinem Treiben hat er sich da niedergelassen, also so absurd war das.
Aber
nicht
inwiefern, inwiefern haben ihn auch die Alpen eben angezogen, diese romantische Vorstellung der Berge, die er ja vom Thunersee da vor Augen hatte jeden Tag und ja, dass er dieses Bauerntum dann auch an diesen Schauplatz versetzt hat.
Ja, das ist interessant. Es ist interessant und schwer zu sagen, also die frühen Briefe, die wir haben, da versucht er so etwas zu machen, wie die Natur immer wieder zu analogisieren. Ja? Er beschreibt immer wieder, wie ein Fluss sich durch so eine enges Tal presst beispielsweise. Das interessiert ihn sehr. Über die Alpen sagt er, dass er dann von seiner Insel vormittags mal kurz zum Brocken steigt und dann nachmittags wieder zurück mit so einer Haushälterin und so. Das ist unwahrscheinlich, ja, weil das ist gar nicht zu schaffen, wie man weiß. Es taucht allerdings dann wiederum in seiner Literatur, das darf man sich auch nicht täuschen, in seinen Briefen taucht Natur immer wieder auch auf und sowas. Er fand ja die Schweiz und gerade da die Ecke, nicht, wo er war, unfassbar schön. Ja. Das hat ihn offenbar ganz stark berührt. Ja.
Das ist ja auch legitim, das darf er ja. Ja. Da ist er ja nicht alleine.
Nein, es ist ja unbestritten so. Ich war ja auch mal da. Es ist völlig beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn man dann aus so einem, und das darf man ja sagen, aus so einem flachen, unspektakulären Landstrich kommen wie er, ja, dieses brandenburgische Land, da sagte er, einmal darüber sagte er, da hat sich, hier hat sich das Meer nur aus Versehen zurückgezogen, ja. So sieht es aus und eigentlich dürfte das gar nicht da bestehen, nicht? Und dieses matschige Berlin damals und so, das fand er alles ganz schrecklich. Und sobald die Mittelgebirge angefangen haben, ja, und dann erst recht dann in der Schweiz war für ihn die Welt in Ordnung. Es war nur politisch natürlich ungeschickt, nicht, weil damals die Schweiz
die Helvetik und das Ancien-Regime, das war jetzt nicht gerade das stabilste Gebilde damals.
Deswegen war das natürlich eine wahnsinnige Idee, ausgerechnet da und zu dem Zeitpunkt sozusagen anzusiedeln, ein Haus zu kaufen oder sonst irgendetwas. Der war da unfassbar naiv, ist er da dran gegangen, nicht? Und es ist dann gescheitert von vornherein. Nicht?
Ich möchte noch einen Zeitsprung machen, jetzt gegen Schluss unseres Gesprächs, Adam Sobocinski. Er geriet in französische Gefangenschaft im französischen Jura in Forgeau bei Pontarlier. Ist das, wie kam das zustande?
So seltsam ist das eigentlich überhaupt nicht, weil nach dem Zusammenbruch von Preußen war es so, der lungerte dann rum und guckte sich so Schlachtfelder an und so und die Franzosen haben ihn schlicht für einen Spion gehalten, ja. Und
Was hätte er denn ausspionieren sollen?
Naja, er hatte ja noch nicht mal richtige Reisepapiere dabei, damit fängt es an, ja. Also das Problem war gewesen, dass er natürlich zur Elite als ehemaliger Offizier gehörte des preußischen Landes. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo das Land besetzt wird, mal einfach so als Schlachtenbummler sozusagen sich da durchzufragen überall und so, und wie sieht's denn hier jetzt aus? Und nebenbei vielleicht auch noch Propagandaschriften schreiben und so, und das kommt nicht so gut an. Zudem muss man auch sagen, weiß man es nicht so genau. Man weiß es wirklich nicht so genau, ob er sich nicht auch tatsächlich etwas zu Schulden hat kommen lassen. Es ist ein bisschen im Dunkeln. Da
gibt also es gibt noch Leerstellen, auch in der Forschung. Und diese Biografie ist noch nicht zu Ende geschrieben. Dieses Leben ist noch nicht zu Ende erforscht. Natürlich erschließt man sich dieses Leben und diese Biografie des Heinrich von Kleist in der Regel von diesem Selbstmord an diesem 21. November her, 1811, als eben da diese zwei Schüsse fielen. Erst hat er Henriette Vogel in den Tod geschickt und dann sich selbst. Inwiefern ist das ja legitim, dass man das macht, dass man dem eine so große Bedeutung zumisst, oder kann man nicht einfach das abkürzen und sagen, es wurde dann zu viel für ihn, er brach dann sozusagen unter seiner Lebenslast einfach zusammen und war ein psychisch kranker Mensch halt am Ende.
Ja, glaube ich nicht, ja. Glaube ich nicht. Dafür, also das stimmt, keiner würde sagen yes, but no, ja. Sein ganzes Leben lang versuchte er, Leute zu finden, mit denen er sich umbringen kann. Ja. Ernst von Pfuhl beispielsweise, wir sprachen schon darüber, sein enger Freund, den bequatscht er die ganze Zeit, können wir uns jetzt nicht endlich einmal gemeinsam umbringen. Also das scheint so eine gewisse, fast schon Manie, was das anbetrifft. Diese Idee hat sich ihm ziemlich schnell eingebrannt, dass man zu zweit sterben müsse und sozusagen so wechselseitig kapituliert. Das Zweite ist, dass er das auch noch, das findet man ja sogar in den Texten, ja, in der Verlobung in St. Domingo, das ist so ein Text von ihm, wo ein Schweizer übrigens, glaube ich, Offizier, seine Geliebte nicht genauso umbringt, wie er sich später Henriette Vogel umbringen wird, nämlich schießt ihr in die Brust und sich selbst in den Mund. Ja, also das heißt, da gibt es auch hier wiederum so eine gewisse Analogie von Leben und Werk, und das, was er geschrieben hat, sollte gewissermaßen Wirklichkeit werden, ja, und ist dann Wirklichkeit geworden. Das heißt, man kann durchaus den Selbstmord als letzte literarische Inszenierung von ihm auch durchaus begreifen, ohne dass man verharmlosen darf dabei, dass es natürlich auch trotzdem gleichzeitig eine existenziell schwierige Situation gewesen ist. Das ist vollkommen klar.
Das ist ein guter Schlusspunkt. Wir hören so auf, Adam Sobocinski. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. So viel zur Person, zum Leben und zum Lebenskontext von Heinrich von Kleist, der sich eben am heutigen 21. November anno 1811 mit 34 Jahren umgebracht hat, zusammen mit Henriette Vogel.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.